Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Vereinten Nationen werden aller Voraussicht nach den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien bestätigen. Es gebe überwältigende Beweise, teilte UN-Generalsekretär Ban mit. Er verwies auf den Expertenbericht über den Angriff bei Damaskus mit mehr als 1.400 Toten. Der Bericht ist inzwischen fertiggestellt und soll am Wochenende an Ban übermittelt werden. In Genf verhandeln die USA und Russland weiter über die Kontrolle und die Zerstörung syrischer Chemiewaffen. Eine Einigung ist nicht in Sicht.
Die einstige Prachtallee, ein Trümmerfeld. Es geht nur mühsam vorwärts auf der Baustelle vor der UNO in Genf. Das ist bei Ihnen nicht anders, Außenminister Lavrov und Kerry bei einem Treffen mit dem UN-Sondergesandten Brahimi. Der drängt auf einen Friedensplan für Syrien. Auch Kerry und Lavrov wollen Fortschritte, doch ohne eine Einigung über Syriens Chemiewaffen kein Frieden. Wir werden uns Ende September in New York treffen, am Rande der UN-Vollversammlung. Dort wollen wir einen Zeitplan finden für die Friedensgespräche. Das aber hängt davon ab, ob wir in den nächsten Stunden hier in Genf eine Einigung zu Syriens Chemiewaffenarsenal zustande bekommen. Doch die Verhandlungen scheinen zu stocken. Das Vertrauen fehlt. Meldungen darüber, dass Syrien heimlich Chemiewaffen im Land verschiebe, sind nicht gerade hilfreich. Auch von außen kommt Sperrfeuer. Russlands Präsident Putin holt sich in Kirgisistan von China und anderen Verbündeten Rückendeckung für seinen harten Kurs gegen die USA. Es gibt eine klare militärische Bedrohung durch die USA gegenüber dem souveränen syrischen Staat. Und das ohne eine UN-Resolution. Ich und meine Partner sehen darin eine echte Gefahr für die weltweite Sicherheit. Es bleibt ein zähes Ringen um eine diplomatische Lösung. Auch am zweiten Tag kein Durchbruch in wichtigen Fragen wie der nach harten UN-Sanktionen, wenn Syrien ein falsches Spiel spielen sollte. Immerhin, Kerry und Lavrov verhandeln weiter. Ein Scheitern können sich beide nicht leisten. Am Ende könnte es auf einen eher technischen Kompromiss hinauslaufen, mit Regelungen dazu, wie die Waffen vernichtet werden könnten. Alles andere würde dann vertagt.
Das EU-Finanzministertreffen in Litauen hat noch keine Einigung über die gemeinsame Abwicklung maroder Banken in der Eurozone gebracht. Der Chef der Eurogruppe Dijsselbloem forderte eine zügige Verständigung über den zweiten Schritt zur Europäischen Bankenunion. Die südlichen Länder und Frankreich befürworten eine gemeinsame Bankenabwicklung. Deutschland und weitere Staaten haben Bedenken. Mit Sorge blicken die Finanzminister auf die Lage in Slowenien.
Uroš Kufer aus Slowenien wirkt ein wenig zerknirscht. In Vilnius, der Finanzminister weiß, die Banken in seinem Land sind marode. Unter den Rettungsschirm und damit unter europäische Kontrolle wollen die Slowenen allerdings nicht. Unsere Staatskassen sind voll. Wir können diese Probleme selbst lösen, sagt er. In Vilnius wollen sie jetzt mit der geplanten Bankenunion weiterkommen, also den Regeln, nach denen zukünftig wichtige Banken abgewickelt werden sollen, wenn die überschuldet sind. Uneinigkeit besteht darüber, ob die europäischen Verträge für solch eine Union geändert werden müssen. In jedem Fall, sagt Finanzminister Schäuble, der fürchtet, dass Deutschland ohne zusätzliche Regeln zukünftig für Bankenpleiten in anderen Euro-Ländern gerade stehen müsste.
Wenn man einen noch effizienteren Mechanismus will, muss man eine begrenzte Vertragsänderung machen. Das braucht ein paar Monate Zeit.
Unterstützt wird der Finanzminister von den Ländern, die eine Abwicklung von Banken nicht den europäischen Institutionen allein überlassen wollen. Die EU-Kommission und auch Jörg Asmussen von der Europäischen Zentralbank sehen das anders. Eine Bankenunion sei schnell möglich, auch ohne neue europäische Verträge. Unsere Juristen sind sich einig, dass wir mit Artikel 144 der europäischen Verträge bereits über eine solide rechtliche Basis verfügen, um einen Fonds einzurichten, der für die Bankenunion nötig ist. Artikel 144 regelt, dass sich die Europäische Union einmischen darf, wenn sich ein Mitgliedsland in einer Finanzkrise befindet.
Die EU steht unter Zeitdruck. Die Bankenunion soll vor der Europawahl im nächsten Mai auf den Weg gebracht worden sein, um das Thema aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Bis zum Dezember muss eine Lösung gefunden werden. Das hat der Chef der Eurogruppe heute gefordert.
Kurz vor der Bundestagswahl sorgt ein Foto von SPD-Spitzenkandidat Steinbrück für Wirbel. Steinbrück ist darauf mit erhobenem Mittelfinger zu sehen. Das Bild entstand bei einem Interview für das Magazin der Süddeutschen Zeitung, in dem er nur mit Gesten und Mimik antworten sollte. Politiker aus der Koalition äußerten sich empört über den sogenannten Stinkefinger. Für die SPD ist die Geste ironisch gemeint.
Diese Pose sorgt für Aufsehen. Per Steinbrück auf dem Titel des SZ-Magazins 10 Tage vor der Bundestagswahl. Damit hat er einen Sturm kontroverser Reaktionen ausgelöst, von Empörung bis Amüsement.
Die Serie heißt Sag dazu jetzt nichts. So, und das habe ich getan auf eine Frage, die meinen Namen ein bisschen in den Kakao zog, nach dem Motto, welche Spitznamen haben Sie bekommen? Und ich finde, wir sollten alle den Humor auch haben in einem Wahlkampf. Diejenigen, die ihn nicht haben, die sollen dann in den Keller gehen zum Lachen.
Und das ist die ganze Serie. Die Frage zum Foto lautete, Pannenpeer, Problempeer, Perlusconi. Um nette Spitznamen müssen Sie sich keine Sorgen machen, oder? Die aussagekräftige Antwort sorgt jetzt für lebhafte Debatten in allen sozialen Netzwerken. Die Reaktionen hier gespalten, von mutig bis peinlich. Für den politischen Gegner eine willkommene Vorlage im Wahlkampfendspurt.
Wie gesagt, ich finde dieses Foto unpassend, auch gerade für das Amt, um das er sich bewirbt.
Ich denke, es ist ein weiteres Mosaiksteinchen für das Gesamtbild des SPD-Kanzlerkandidaten. Die Menschen werden das selbst bewerten.
Steinbrücks Pressesprecher, heißt es, habe ihm geraten, das Foto nicht zu verwenden. Dass es auf dem Titel landen würde, habe man nicht geahnt. Die Grünen versuchen sich derweil in Gelassenheit.
Ich finde, wir sollten über politische Inhalte reden und nicht über die Wochenendbeilage der Süddeutschen Zeitung. Das hat mit Politik nichts zu tun.
Dennoch, die Debatte kommt zur Unzeit. In jüngsten Umfragen hatte Steinbrück zuletzt deutlich gegenüber Kanzlerin Merkel aufgeholt. Die Irritation über diesen Fotoauftritt ist unverkennbar. Kein sehr vorteilhaftes Bild für einen Mann, der Kanzler werden will, heißt es. Selbst wenn die Geste ironisch gemeint war, in der Politik gelten besondere Maßstäbe. Ob dieses Foto allerdings am Ende Peer Steinbrück tatsächlich schadet, das wird sich zeigen.
Mehr zu Steinbrücks Geste und den Folgen finden Sie bei uns im Internet auf tagesschau.de. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat offenbar eng mit dem US-Geheimdienst NSA zusammengearbeitet. Das geht aus einem als geheim eingestuften Papier der Bundesregierung hervor, das dem NDR und der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Danach lieferte der deutsche Inlandsgeheimdienst allein im vergangenen Jahr mehr als 860 Datensätze an die Amerikaner. Zudem gäbe es regelmäßige Treffen zwischen Mitarbeitern beider Dienste. Der britische Mobilfunkanbieter Vodafone baut seine Stellung auf dem deutschen Markt weiter aus. Das Unternehmen hat sich mehr als 3/4 der Aktien von Kabel Deutschland gesichert, dem größten Kabelnetzbetreiber. Damit ist die fast 11 Milliarden Euro schwere Übernahme so gut wie perfekt. Stimmen die Kartellbehörden zu, bekommt die Deutsche Telekom einen starken Konkurrenten.
Es ist ein Meilenstein für Vodafone. Der Mobilfunkriese würde durch die Übernahme von Kabel Deutschland zum Vollanbieter. Handy, Festnetztelefonie, Fernsehen und Internet in höchster Geschwindigkeit, alles dann in einer Hand.
Für den Endkunden heißt das, ich habe auf der einen Seite eben einen Wettbewerber, der wirklich mir Komplettpakete anbieten kann. Auf der anderen Seite heißt es aber auch etwas weniger Vielfalt, weil halt ein unabhängiges Unternehmen vom Markt mit verschwindet. Speziell die Übernahme des Kabelnetzes bietet Vodafone auch die Möglichkeit, noch mehr Bandbreite anzubieten, ohne auf Telekomnetze zurückzugreifen.
Mehr Bandbreite, das heißt, über das Fernsehkabel kann man bis zu 4-mal so schnell surfen wie im Netz der Telekom. Das wäre technisch ohne größeren Aufwand in absehbarer Zeit möglich, sagt Vodafone. Der bisherige Branchenprimus beobachtet die Übernahme daher sehr kritisch und fordert Chancengleichheit im Wettbewerb. Vodafone müsse genauso streng von der Regulierungsbehörde behandelt werden wie man selbst und seine Netze auch für Mitbewerber öffnen, verlangt die Telekom.
Wir müssen jeden Anbieter auf unsere Netze zuschalten lassen. Das gilt aber nicht für die Netze der Kabelnetzbetreiber. Das halten wir für nicht gerechtfertigt.
Verbraucherschützer begrüßen, dass Vodafone nun ein ebenbürtiger Konkurrent der Telekom wird. Mehr Wettbewerb lasse die Preise sinken und verbessere die Leistung. Daher wird damit gerechnet, dass die Europäische Kommission die Übernahme genehmigen wird. Vielleicht schon in einer Woche, so ein Sprecher in Brüssel, könne diese Entscheidung fallen.
Nach der Vergewaltigung einer Studentin in Indien sind heute 4 der Täter zum Tode verurteilt worden. Das Gericht in Neu-Delhi hatte die jungen Männer bereits am Dienstag des Mordes, der Gruppenvergewaltigung und Entführung für schuldig befunden. Die Tat Ende vergangenen Jahres hatte in Indien heftige Proteste und eine Debatte über Gewalt gegen Frauen ausgelöst. Das Parlament beschloss daraufhin höhere Strafen für Vergewaltiger.
Tod durch den Strang wegen Mordes und Vergewaltigung, Höchststrafe. Die Männer hatten die junge Studentin in einem Bus brutal vergewaltigt und so schwer mit einer Eisenstange gefoltert, dass sie anschließend an ihren inneren Verletzungen starb. Der Richter sprach von einer besonders grausamen Tat. Das Verbrechen habe das kollektive Gewissen Indiens getroffen und einen tiefen Schock ausgelöst. Tod den Vergewaltigern, rufen die Demonstranten vor dem Gerichtssaal. Hängt sie auf. Bin sehr froh über das Urteil. Das sollte mit allen Vergewaltigern geschehen. Ich danke dem Richter, dass er so entschieden hat. Das ist ein historisches Urteil. Es hat eine Signalwirkung und gibt Hoffnung, dass mögliche Täter in Zukunft abgeschreckt werden. Auch die Eltern des Opfers begrüßen das Todesurteil. Wir sind froh darüber, es wurde Gerechtigkeit gesprochen. Der Richterspruch ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger kündigten Berufung an. Zwei Instanzen sind möglich, außerdem ein Gnadengesuch beim Präsidenten. Das kann Jahre dauern. Überhaupt werden in Indien nur selten Todesurteile vollstreckt. In den letzten 10 Jahren waren es 2 gegen Terroristen. Menschenrechtler in Indien fordern von Polizei und Politik, vor allem Frauen besser zu schützen und die Verbrechen an ihnen viel stärker zu verfolgen.
Auf den Philippinen liefern sich Armee und muslimische Rebellen weiter heftige Gefechte. Die Millionenstadt Zamboanga gleicht teilweise einem Kriegsgebiet. Dort haben sich Aufständische mit Geiseln verschanzt. Die Rebellen hatten ihre Offensive am Montag mit Angriffen auf mehrere Küstendörfer im Umland begonnen. Bei den Gefechten sollen bisher etwa 20 Menschen getötet worden sein. Die Gruppe kämpft für einen unabhängigen islamischen Staat im Süden der Philippinen.
In Afghanistan hat ein Taliban-Kommando das US-Konsulat in Herat angegriffen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Nach Angaben der afghanischen Behörden hatten die Islamisten am Morgen einen Lastwagen vor dem Eingangstor zum Konsulat gesprengt und dann die Wachmänner attackiert. Bei dem anschließenden Gefecht mit Polizei und Soldaten sollen alle Angreifer getötet worden sein. Das Konsulatspersonal blieb unverletzt.
Erich Löst, einer der bedeutendsten Autoren Deutschlands, ist tot. Löst starb gestern im Alter von 87 Jahren in Leipzig. Er stürzte aus einem Fenster der Universitätsklinik. Die Polizei geht von Suizid aus. Löst, ein entschiedener Gegner des SED-Herrschaftssystems, beschrieb in seinen zahlreichen Büchern den Alltag in der DDR und später im wiedervereinigten Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Völkerschlachtdenkmal und Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene.
Erich Löst vor 2 Wochen in Leipzig. Für einen Dokumentarfilm erzählt er ein letztes Mal von seinem Leben. Ein Leben voller Widerstände in 4 verschiedenen politischen Systemen. 1926 im sächsischen Mittweida geboren, wurde er Hitlerjunge und kämpfte in der Wehrmacht. Nach dem Krieg trat Löst zunächst in die SED ein, doch der niedergeschlagene Volksaufstand vom 17. Juni 1953 reizte seinen Widerspruchsgeist. Er empfand es als Pflicht, Kritik zu üben.
Du hast deinen eigenen Kopf und du musst ihn gebrauchen. Und wenn es gegen eine allgemeine Meinung geht oder eine Parteimeinung, musst du deine Meinung sagen, deine eigene. Und das ist für mich die Frucht aus dem 17. Juni.
Die Strafe? 7 Jahre Zuchthaus Bautzen. Zensur, Haft und Bespitzelung. Löst hat aus seiner Erfahrung Romane gemacht. Realistisch erzählt, aber nie als verbitterte Anklage.
Ich habe immer 10 Jahre gewartet. Und nach 10 Jahren habe ich dann angefangen, über Knast zu schreiben. Ich habe bei Zeiten begriffen, dass Hass und Abscheu keine produktive Kraft ist. Man muss ja nicht verzeihen, aber man kann ja die andere Seite verstehen.
Erich Lösts größter Erfolg wurde der später verfilmte Wenderoman Nikolaikirche. Ein literarisches Denkmal für die Heldenstadt Leipzig. Dorthin war Löst nach seiner erzwungenen Ausreise aus der DDR gleich nach dem Mauerfall zurückgekehrt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 14. September.
Das eine Tief zieht ab, das nächste lässt aber nicht lange auf sich warten. Dementsprechend wechselhaft wird auch unser Wochenendwetter. Am Montag rückt dann vom Nordmeer ein kräftiges Tief nach und es wird sehr windig bei uns. Die Schauer im Südosten klingen heute Nacht ab und es klart zum Teil auf. Im Westen verdichten sich die Wolken wieder und bringen Regen. Im Nordosten und Osten morgen recht freundlich, während sich die Wolken aus Westen ausbreiten. Gebietsweise fällt dabei Regen, der später Sachsen-Anhalt und Ostbayern erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland frisch, im Nordwesten gibt es starke bis stürmische Böen. In der Nacht Temperaturen von 5 Grad im Allgäu bis 14 Grad am Niederrhein. Morgen zwischen Ostsee und Erzgebirge bei Sonne knapp über 20, im Sauerland unter Regenwolken 14 Grad. Am Sonntag im Osten und Süden viele Wolken mit Schauern, ansonsten auch mal größere Wolkenlücken und meist trocken. Am Montag unbeständig und sehr windig, dabei wird es kühler. Ähnlich geht's auch am Dienstag weiter.
Um 21.45 Uhr begrüßt sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Diskussion um Stinkefinger, was darf ein Kanzlerkandidat? Sowie trügerische Ruhe, ist die Euro-Krise wirklich schon vorbei? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.